Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer. Guten Abend. Wäre ein E-Auto vielleicht eine Alternative zu Diesel und Benziner? Diese Frage stellen sich derzeit viele Menschen, auch wegen der staatlichen Förderprogramme. Aber noch fehlt es in Deutschland teilweise an Ladesäulen für die neuen Autos. Heute hat die Bundesregierung gesagt, wie sie das ändern will. Und wir werfen in dieser Sendung einen Blick nach Hessen, genau wie in allen anderen Bundesländern auch, laufen dort die Vorbereitungen für die geplanten Impfzentren auf Hochtouren. Zum Start der Sendung aber blicken wir auf einen verfahrenen Konflikt zwischen den globalen Ölförderstaaten. Die sogenannten OPEC-Staaten verhandeln derzeit mit anderen Ölförderländern darüber, ob sie die Ölförderung weiterhin drosseln. Da durch die Corona-Pandemie derzeit weltweit weniger produziert und weniger transportiert wird, hatten sich die Ölförderstaaten im Frühjahr darauf geeinigt, ihre Fördermenge herunterzufahren. Manche Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien wollen diese Drosselung jetzt verlängern. Andere Staaten wie Nigeria brauchen Einnahmen und wollen wieder mehr Öl produzieren. Über den aktuellen Stand der Verhandlungen berichtet Andrea Bär aus Wien.
Zwei Tage später als geplant beraten die OPEC-Länder und ihre Verbündeten offiziell über die künftige Ölförderung. Das wichtigste Land der Nichtmitglieder ist Russland. Vor der Videokonferenz war es dem Ölkartell mit Sitz in Wien zunächst nicht gelungen, sich auf eine weitere Förderpolitik zu einigen. Vor allem zwischen den sonst eng verbündeten Golfstaaten Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten soll es gehakt haben. Die OPEC begrenzt schon seit Herbst 2016 die Ölförderung ihrer Mitgliedstaaten und deren Partner, mit dem Ziel, den schwankenden Ölpreis zu stabilisieren. Durch die weltweite Corona-Pandemie und den Einbruch der Weltwirtschaft kam die Nachfrage zeitweise praktisch zum Erliegen. Mitte des Jahres hatte die OPEC und ihre Partner die Förderung um fast 10 Millionen Barrel am Tag gekürzt. Ein Barrel sind 159 Liter. Zum Jahreswechsel debattieren die erdölexportierenden Länder nun, ob sie das Fördern wieder leicht ausweiten oder weiter gedrosselt lassen sollen. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet, Moskau sei für eine allmähliche Erhöhung der Produktion ab Januar. Saudi-Arabien hingegen wolle die aktuellen Förderkürzungen um 3 Monate verlängern. Die bisherigen Pläne sehen vor, bis April 2022 noch 5,8 Millionen Barrel am Tag weniger zu fördern. Experten rechnen mit einer Einigung bei der OPEC und ihren Partnern. Im Raum stehe ein Kompromiss, wonach die Förderung schrittweise wieder angehoben werde.
Die Ölförderstaaten verhandeln darüber, ob sie ihre Fördermenge weiter niedrig halten, Andrea Bär berichtete. In der Automobilindustrie dürfte die Nachfrage nach Öl auch langfristig abnehmen, denn die staatlichen Wirtschaftshilfen in der Corona-Pandemie haben die Umstellung auf E-Autos, zumindest in Deutschland, ziemlich beschleunigt. Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie wurden in 2020 in Deutschland bis Mitte November rund 250.000 E-Autos neu zugelassen. Das führt aber zur Frage, wo sollen die eigentlich künftig alle geladen werden? Und dazu gab es heute Gespräche zwischen der Bundesregierung und der Wirtschaft. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Nadine Lindner in Berlin. Frau Lindner, wo stehen wir denn gerade beim Ausbau der Infrastruktur?
Naja, es gilt ja schon länger, die Ladeinfrastruktur sozusagen als Knackpunkt, wenn nicht sogar als Flaschenhals der Mobilitätswende in der Umstellung vom Verbrenner hin zu Elektrofahrzeugen. Und deshalb sicherlich auch dieses zweite Ladesäulentreffen heute zwischen dem Wirtschaftsminister, dem Verkehrsminister, aber auch zum Beispiel großen Energieerzeugern. VDA, der Branchenverband, war mit dabei und auch der VKU, das heißt die Stadtwerke, saßen da mit am Tisch. Und Peter Altmaier hat es dann in der anschließenden Online-Pressekonferenz auch nochmal deutlich gemacht, dass auch gerade die neuen Förderungen durch die BAFA für die Elektrofahrzeuge doch gut angenommen werden. Hören wir kurz rein in seine Bilanz.
Wir hatten seit Anfang des Jahres 363.600 Anträge. Wir hatten alleine im November 54.300 Anträge. Das ist der fünfte Monat in Folge mit über 50.000 Anträgen. Und das macht deutlich, dass sich auch aufgrund der klaren staatlichen Positionierung etwas verändert hat.
Ja, also das heißt, es macht nochmal deutlich, der Bedarf an Ladesäulen, der ist da. Andrea Scheuer hat es heute nochmal deutlich gemacht, dass es 35.000 öffentliche Ladepunkte sind, die im Moment im öffentlichen Raum vorhanden sind. Und Andrea Scheuer hat dazu dann auch eher eine gemischte Bilanz gezogen, so wie er im Moment die Anstrengungen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur sieht.
Also Sie sehen mich 50-50, nämlich auf der einen Seite rastlos und ruhelos, auf der anderen Seite doch zufrieden, was in den letzten Monaten gelaufen ist.
Ja, und bei dem Ton finde ich interessant, dieser Hinweis auf das, was in den letzten Monaten gelaufen ist. Ich finde, es gibt einen Hinweis darauf, dass in den vergangenen Jahren viel verschleppt wurde. Und wenn man den Blick jetzt nach vorne richtet, sieht man den immensen Bedarf. Der Ziel ist, dass 1 Million Ladepunkte bis zum Jahr 2030 gebaut werden sollen. Das sind 2000 pro Woche, wenn man es runterrechnet. Und derzeit ist der Stand, dass 200 pro Woche gebaut werden. Da sieht man also die Diskrepanz.
Woran hakt der Ausbau denn im Moment?
Ja, ich glaube, da ist zum einen dieser Wirtschaftlichkeitsaspekt, dass in einigen Punkten, gerade in ländlichen Regionen, das ist heute auch angesprochen worden, der Aufbau sich einfach noch nicht rechnet. Dazu soll es eigentlich einen Paradigmenwechsel geben. Das heißt, über Ausschreibungsmodelle, wo sich dann über die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, das heißt Unternehmen wie die NBW, die können sich dann bewerben auf diese sogenannten Ladehubs. Allerdings gibt es da auch hier eine Verzögerung. Das wird nämlich in diesem Jahr diese 1000 Ladestationen eben nicht mehr auf den Weg gebracht. Es hakt an rechtlichen Problemen beim Wettbewerb unter den Anbietern. Deswegen gibt es jetzt noch keinen Entwurf für dieses Gesetz. Darüber hatte Reuters zuerst berichtet. Und es ist dann auch die Frage, ob da Bau oder Betrieb oder beides gefördert werden können. Und natürlich auch die Nutzerfreundlichkeit. Das ist heute auch nochmal angesprochen worden. ADAC, aber auch Nutzer, die können ja ein Lied davon singen. Die hatten kritisiert, dass der Kunde kaum oder nur mit sehr viel Aufwand feststellen kann, was ihn das Laden denn jetzt kosten werde. Dazu soll es eine Novelle der Ladesäulenverordnung geben. Allerdings gibt es dafür noch keinen festen Zeitpunkt, was Peter Altmaier einräumen musste.
Vielleicht in Kürze noch, was ist denn jetzt genau geplant als nächster Schritt?
Also was natürlich im Moment läuft und was auf großen Zuspruch getroffen ist, das ist die private Ladeinfrastruktur, die Förderung der sogenannten Wallboxen zu Hause. 94.000 Anträge sind da seit dem 24.11. eingegangen durch die KfW und da erhofft man sich natürlich dann halt auch nicht nur öffentliche, sondern auch private Ladeinfrastruktur aufzubauen.
Die Bundesregierung will den Ausbau des E-Auto-Ladenetzes weiter vorantreiben, Nadine Lindner berichtete. Dass in den Verkauf von E-Autos jetzt nach langer Zeit Schwung kommt, das stellt die Autobranche vor Herausforderungen. Viele Beschäftigte bekommen die Folgen davon immer deutlicher zu spüren. Betroffen sind zum Beispiel die Mitarbeiter des Autobauers Daimler. Da hat der Vorstand die Umstellung auf neue Antriebe lange verschlafen und muss jetzt umso kräftiger investieren und dafür bei den traditionellen Antrieben sparen. Bei den Beschäftigten sorgt das für Ärger. Heute haben der Daimler-Betriebsrat und die IG Metall Protestpostkarten der Beschäftigten an den Vorstand übergeben. Katharina Thoms berichtet.
Noch ist es dunkel, früh am Morgen. Ein kleines Grüppchen Gewerkschafter und Daimler-Betriebsräte steht vor dem Weihnachtsbaum am Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum. Vor ihnen rote Pappkisten. Mehr als 50.000 kleine Geschenke an den Vorstand, wenn man so will. Protestpostkarten von den Beschäftigten aus ganz Deutschland.
Ja, die trage ich nicht alles selber rein.
Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht und Kollegen überreichen sie am Vormittag in der Aufsichtsratssitzung Vorstandschef Ola Källenius, um den Betriebsräten bei den laufenden Gesprächen über die Zukunft der Standorte den Rücken zu stärken.
Wir geben die Emotionen von all unseren Kolleginnen und Kollegen eben mit. Wir streiten für gute und sichere Arbeitsplätze in der Zukunft. Viele Menschen haben Angst vor der Transformation. Die Lösungen, die bis heute sichtbar sind, die genügen uns nicht, die bringen auch die Ängste nicht eben runter.
10.000 Postkarten kommen allein hier aus dem Motorenwerk Untertürkheim. Denn hier geht besonders die Angst um, seit im Sommer bekannt wurde, es könnten in den nächsten 5 Jahren tausende Stellen wegfallen. Nur ein kleines Grüppchen Beschäftigte protestiert Corona-bedingt am Morgen vor Ort.
Ich arbeite seit 20 Jahren hier und habe auch hier meine Ausbildung gemacht. Es ist eine unheimliche Angst, was die Zukunft bringt.
Ja, es ist ja hier durchaus angekündigt, 4.000 Arbeitsplätze würde man abbauen und das ist schon eine Existenzfrage, um die es hier geht.
Die Gesamtbetriebsvereinbarung schließt betriebsbedingte Kündigungen bisher aus. Die Vereinbarung sei aus damaliger Sicht sinnvoll und richtig gewesen, doch die Lage habe sich grundlegend verändert, schreibt der Vorstand in einem internen Brief an die Beschäftigten. Denn bis 2030 sollen fast 3/4 weniger Verbrenner gebaut werden bei Daimler. Am Standort Untertürkheim sollen deshalb Elektroautos entstehen, ein E-Campus auf dem Gelände, wo bisher Verbrenner gebaut werden. Dafür braucht es nicht mehr so viele Menschen. Langfristig ist das okay für den Betriebsrat. Für eine Übergangszeit hätten sie aber gern beides weiter am Standort. Dafür setzt sich auch IG Metall Bezirkschef Roman Zitzelsberger ein.
Und was wir wollen, das ist, dass eben diese Produkte auch hier produziert werden. Und das Alter wird nicht einfach irgendwie sozusagen verschoben, verhögert oder sonst was, sondern es gibt einen Auslauf der alten Produktion, es gibt einen Anlauf der neuen Produktion und zwar so, dass das auch Beschäftigung sichert und nicht Beschäftigung abbaut.
Denkbar allerdings, die Verbrenner aus Untertürkheim werden bald in Polen gebaut, damit man sparen und in Neues investieren kann. Dagegen wehrt sich der Betriebsratschef vor Ort seit Wochen und Michael Häberle fühlt sich durch die Soli-Aktion nochmal bestätigt.
Das ist ein klares Signal. Wenn wir als Gewerkschaft und als Betriebsrat hier zu mehr an Eskalation aufrufen würden, dass wir dort, glaube ich, auch erfolgreich das Thema dann bestreiten könnten.
Vor kurzem drohte der Vorstand im internen Brief sinngemäß, wenn weiter so verhandelt werde, dann komme der E-Campus nicht nach Untertürkheim. Man werde, so eine Sprecherin, nun auch alternative Optionen für die Flächengestaltung in Betracht ziehen. Die Gespräche laufen mindestens bis Weihnachten erstmal weiter. Einiges haben die Beschäftigten schon mitgetragen, auch wegen Corona. Weniger Arbeitszeit und weniger Lohn, Zuschläge wurden gekürzt. Gesamtbetriebsratschef Brecht gibt sich deshalb versöhnlicher.
Wir haben Know-how, wir haben die Fähigkeiten, wir haben die Technologie und wir haben auch den Veränderungsgeist der Kolleginnen und Kollegen. Aber man muss den natürlich auch wollen und das bringen wir eigentlich ein.
Beim Autobauer Daimler wächst der Unmut über die Sparpläne, Katharina Thoms berichtete. Mit dem Reisekonzern TUI bekommt ein weiteres Unternehmen Hilfen aus dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Diesen Fonds hat die Bundesregierung aufgelegt, um speziell große Unternehmen in der Corona-Krise zu unterstützen. Wie viel Geld aus diesem Fonds bereits insgesamt ausgezahlt wurde, das hat sich Caroline Born angeschaut.
1,8 Milliarden Euro. Mit dieser Summe soll TUI vor einem möglichen finanziellen Absturz in der Corona-Krise gerettet werden. Der Reisekonzern hat sich am Dienstag mit dem Bund sowie privaten Investoren und Banken auf ein Finanzierungspaket geeinigt. Vor allem der Bund ist daran beteiligt. Der in der Krise aufgelegte Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, wird TUI mit voraussichtlich 1,1 Milliarden stützen. Gekoppelt sind die Hilfen des WSF daran, dass TUI den Vorstandsmitgliedern keine Boni zahlen und keine Dividende an die Aktionäre ausschütten darf. Schon zum dritten Mal erhält TUI eine Finanzspritze. Zuvor hatte der Bund dem Unternehmen mit Krediten der Staatsbank KfW geholfen, die sich zusammen auf fast 3 Milliarden Euro summieren. Als mittelstandsfeindlich kritisiert FDP-Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer die neuerlichen Staatshilfen. Auch der Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, Wolfgang Steiger, warnt vor möglichen Wettbewerbsverzerrungen gegenüber kleineren mittelständischen Tourismusunternehmen.
Ich halte es für fatal, wenn die aktuelle Notlage der Corona-Pandemie dazu als Hebel benutzt wird, unsere Wirtschaftsverordnung der sozialen Marktwirtschaft zu verändern. Wir müssen ganz im Gegenteil sehr darauf achten, dass kurzfristige Liquiditätshilfen, die gegeben werden, um Unternehmen über diese Pandemiephase hinaus zu unterstützen, nicht dazu führen, dass es Strukturen mit sich bringt, die zulasten des Mittelstandes entstehen.
Mit dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds will die Bundesregierung in der Corona-Krise vor allem große sowie systemrelevante Unternehmen unterstützen. Dafür hat der Bund insgesamt 600 Milliarden Euro bereitgestellt. Insgesamt bewilligt wurden bisher Hilfen in Höhe von 6,5 Milliarden Euro. Die aktuellen Hilfen für die TUI sind dabei noch nicht mit einberechnet. Diese Hilfen könnten sukzessive von den begünstigten Unternehmen abgerufen werden, teilt das Bundeswirtschaftsministerium mit. Profitiert von den Hilfen des WSF hat zuletzt zum Beispiel das Unternehmen FTI Touristik, Deutschlands drittgrößter Anbieter von Pauschalreisen. Das Unternehmen hat 235 Millionen Euro in Form eines sogenannten Nachrangdarlehens bekommen. Und für den Kreuzfahrtschiffbauer MV Werften gab es Unterstützung in Höhe von 193 Millionen Euro. Die höchste Summe vom WSF hat jedoch die Lufthansa bekommen, über zwei stille Beteiligungen im Wert von 5,7 Milliarden Euro und ein 20-prozentiges Aktienpaket. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte dies damals folgendermaßen begründet.
Damit verhindern wir, dass die Lufthansa zum Ausverkauf steht und dass fremde Investoren die Krise nutzen, um eines der traditionsreichsten deutschen Unternehmen zu übernehmen.
FDP-Politiker Michael Theurer hingegen betonte, staatliche Beteiligungen an privaten Unternehmen dürften nur als absolute Ausnahme in Frage kommen und nicht zur Regel werden. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, wie viel der WSF in Zukunft noch an Hilfen vergeben werde, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar. Rund 95 weitere Unternehmen haben derzeit dort Interesse an den staatlichen Hilfen angemeldet. Von rund 20 Unternehmen liegen vollständige Antragsunterlagen vor, die im Einzelnen geprüft werden. Welche Unternehmen das sind, will das Ministerium nicht mitteilen, solange die Verhandlungen noch laufen.
Rund 6,5 Milliarden Euro hat der Bund bisher aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bewilligt, Caroline Born berichtete. Hilfen sind das eine, Hoffnung das andere. Die Zulassung von Corona-Impfstoffen macht derzeit schnelle Fortschritte. Bund und Länder wollen daher ab Mitte Dezember für Impfungen startklar sein und treffen Vorbereitungen. Das Land Hessen zum Beispiel will bis Mitte Dezember rund 30 Impfzentren mit insgesamt etwa 5000 Mitarbeitenden einrichten. Wie das geht, berichtet Ludger Fittgau.
Am kommenden Wochenende gibt es im Impfzentrum Darmstadt bereits einen Probelauf. Die örtliche Bevölkerung ist aufgerufen, dabei gewissermaßen als Statistinnen und Statisten mitzuwirken. Schließlich sollen ab Mitte Dezember landesweit rund 30 Zentren für die Massenimpfung gegen Covid-19 zur Verfügung stehen. Wenn geeignete Impfstoffe da sind, sollen täglich rund 30.000 Menschen in Hessen geimpft werden. Ziel sei es, so der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier im Fernsehen des Hessischen Rundfunks, in wenigen Monaten rund 3,8 Millionen Menschen gegen Corona zu immunisieren. Das wären rund 60% der Bevölkerung. Dazu muss jede und jeder binnen eines Monats zweimal geimpft werden. Volker Bouffier bittet die Bevölkerung dabei um Geduld.
Wenn Sie 8 Millionen Impfungen organisieren und das in einer sehr kurzen Zeit mit einer ganzen Reihe von Dingen, die zu beachten sind, dann kann der Plan so schön sein, wie er ist. Es wird immer so sein, dass irgendwo Veränderungen sich ergeben. Es wird immer so sein, dass irgendwo etwas nicht passt.
Noch ist nicht klar, wer zuerst geimpft werden soll. Das soll demnächst von Bund und Ländern gemeinsam festgelegt werden, auf der Grundlage der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, des Robert-Koch-Instituts. Die Gewerkschaft Verdi fordert das hessische Sozialministerium auf, zuerst Beschäftigte von Kitas und Schulen sowie der ambulanten und stationären Behindertenhilfe zu impfen, wenn es losgehen soll. Thorsten Stolz ist SPD-Landrat des Main-Kinzig-Kreises, einem Landkreis im Osten des Rhein-Main-Gebietes, zu dem auch die Stadt Hanau gehört. Er hat keinen Zweifel daran, dass die Impfzentren des Landes in wenigen Wochen einsatzbereit sein werden.
Wir haben gerade auch in den letzten Wochen und Monaten Unglaubliches geleistet auf der Ebene der Landkreise zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und da bekommen wir es definitiv einfach auch hin, die Impfungen unserer Bürgerinnen und Bürger vorzunehmen. Eine Herausforderung, die wir gerne annehmen.
Zur Herausforderung gehört auch die Kühlung der Impfstoffe. Das Land Hessen will spezialisierte Logistikunternehmen unter Vertrag nehmen, die die Impfstoffe mit Trockeneis auf die nötigen Minustemperaturen bringen. Noch ist nicht klar, welche Impfstoffe genau zum Einsatz kommen werden. Im hessischen Marburg soll in Kürze die Produktion des BioNTech-Impfstoffes beginnen, den das Mainzer Unternehmen entwickelt hat. In Marburg hat BioNTech zu diesem Zweck eine Produktionsanlage vom Schweizer Pharma-Multi Novartis gekauft. Im nahen Sauerland gibt es eine Firma für Kältetechnik, die den BioNTech-Impfstoff in mobilen Pharmalagern auf die benötigte minus 70 Grad herunterkühlen könnte. Die Ärztinnen und Ärzte für die hessischen Impfzentren werden zurzeit vor allem dadurch gewonnen, dass bereits pensionierte Fachkräfte aus dem Ruhestand zurückgeholt werden. Außerdem werden Teilzeitkräfte aufgefordert, für den Einsatz in Impfzentren vorübergehend wieder in Vollzeit zu arbeiten. Thorsten Stolz, der Landrat des Main-Kinzig-Kreises.
Wir haben als Main-Kinzig-Kreis ziemlich am Anfang der Pandemie alle Ärztinnen und Ärzte, die sich in unserem Landkreis im Ruhestand befinden, angeschrieben und auch alle Ärzte, die in irgendeiner Form Teilzeit beschäftigt sind. Das sind jetzt unsere ersten Ansprechpartner einfach auch im Hinblick auf die Impfungen.
Ob auch die Bundeswehr eingesetzt wird, um die allein für Hessen benötigten 5000 Mitarbeitenden für die Impfzentren zu ergänzen, ist noch nicht entschieden. Doch Mitte Dezember soll die Logistik stehen. Dann fehlen nur noch die Impfstoffe.
Wie sich die Bundesländer auf die geplanten Impfzentren vorbereiten, erzählte Ludger Fittgau am Beispiel Hessen. Schon lange gibt es in der Regierung Streit um ein sogenanntes Lieferkettengesetz. Damit sollen große deutsche Unternehmen verpflichtet werden, ihre internationale Lieferkette besser zu kontrollieren. Durch die Corona-Krise war diese Diskussion um das Gesetz zuletzt in den Hintergrund gerückt. Jetzt aber gewinnt die Debatte wieder an Fahrt. Befürworter halten das Gesetz für wichtiger denn je. Kritiker sagen, es käme jetzt genau zum falschen Zeitpunkt. Johannes Kuhn berichtet.
Bereits im Juli beauftragte die Bundeskanzlerin die betroffenen Ministerien, den Rahmen für ein Lieferkettengesetz zu erarbeiten. Doch welche Unternehmen wie stark Verantwortung für welche Teile ihrer Zulieferkette übernehmen müssen, das ist auch Anfang Dezember noch nicht geklärt. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, heute auf einer Lieferkettenkonferenz ihres Ministeriums.
Herr Altmaier sagt, dass das kompliziert ist. Aber ich glaube, wir müssen einsehen, dass so wie wir leben, dass das Auswirkungen auf andere hat. Und wenn wir nicht wollen, dass Kinderarbeit stattfindet, dass die Umwelt zerstört wird für Produkte, die wir dann hier konsumieren, dann müssen wir da stärker hinterhergehen.
In den vergangenen Tagen hatten sowohl SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil als auch CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller Druck gemacht. Eine Einigung müsse noch vor Weihnachten her. Rückenwind kam Anfang dieser Woche aus Brüssel. Nach dem EU-Parlament sprachen sich auch alle Mitgliedstaaten für ein europäisches Lieferkettengesetz aus. Justizkommissar Didier Reinders will im kommenden Frühjahr einen Entwurf vorlegen. In einer Videobotschaft auf Schulzes Konferenz verkündete er, die Welt brauche ein neues globales Geschäftsmodell.
The world needs a new global business model. A business model that is more equal, just, sustainable and resilient.
Gleicher, gerechter, nachhaltiger und widerstandsfähiger. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass das notwendig sei. So habe die Kinderarbeit in der Pandemie um 20% zugenommen. Auch die deutschen Wirtschaftsverbände argumentieren mit Corona. Sie fordern wegen der angespannten Lage ein Belastungsmoratorium. Die Lieferketten, also auch die Zulieferer der Zulieferer zu kontrollieren, sei aufwendig bis unmöglich. Antje von Brok von der Umweltorganisation BUND widerspricht.
Wir reden ja bei diesem Lieferkettengesetz über Bemühungspflichten. Wir reden nicht über Erfolgspflichten. Dass es eine Zumutung sein soll, sich zu bemühen und nachzuweisen, dass man sich bemüht hat, das ist nicht akzeptabel.
Noch ist unklar, ob Umweltverstöße überhaupt in das Lieferkettengesetz aufgenommen werden. Weitere Streitpunkte, die Möglichkeit von Zivilklagen und ganz grundsätzlich, welche Unternehmen überhaupt betroffen sein sollen. In Frankreich gilt das dortige Lieferkettengesetz ab 5.000 Mitarbeitern. Hierzulande könnte deutlich früher angesetzt werden. Ein Lieferkettengesetz könnte Arbeitsbedingungen in Afrika und Asien sogar schaden, argumentiert Andreas Freitag, Professor für Wirtschaftspolitik in Jena.
Dann kann es nämlich sein, dass die Unternehmen das Interesse verlieren, dort tätig zu werden. Und das ist für diejenigen, die dort arbeiten, möglicherweise ein großer Nachteil, weil dann nämlich nicht mehr europäische Unternehmen dort tätig werden, sondern beispielsweise chinesische. Und denen sind Menschen, Bürgerrechte, Umweltschutz eher einerlei.
Der Wirtschaftsweise Achim Truger von der Universität Duisburg-Essen hält solche Argumente für fadenscheinig.
Wenn das alles richtig sein soll, wenn das so gravierend sein soll, dann würde das ja bedeuten, dass die deutschen Importe und das gesamte deutsche Wirtschaftsmodell letztlich auf Ausbeutung in Entwicklungsländern und Raubbau an der Umwelt basiert.
In Umfragen spricht sich eine deutliche Mehrheit der Deutschen für ein Lieferkettengesetz aus. In einer Schweizer Volksabstimmung stimmten am Wochenende 50,7% der Wahlberechtigten dafür. Allerdings verfehlte das Gesetz die notwendige Zahl von Kantonen.
Die Debatte um das umstrittene Lieferkettengesetz gewinnt neu an Fahrt, Johannes Kuhn berichtete. Damit schalten wir in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute für uns Sebastian Schreiber vor Ort. Herr Schreiber, die Ölförderstaaten verhandeln darüber, ob sie die Fördermenge weiter drosseln. Wir haben es am Anfang der Sendung gehört. Wie werden denn diese Verhandlungen an den Aktienmärkten wahrgenommen?
Ja, durchaus mit Spannung werden die verfolgt. Das liegt einfach daran, dass ganz viele Unternehmen natürlich in irgendeiner Art und Weise vom Öl auch abhängen. Der Ölpreis selbst hat heute erstmal an Boden verloren, sich dann aber etwas berappelt. Da macht sich Optimismus breit, dass die OPEC-Staaten sich dann doch bald mal einigen. Ein Fass der Nordseesorte Brent notiert am Nachmittag etwa auf dem Vortagesniveau und kostet $48,30.
Für Schlagzeilen hat zuletzt auch der Euro gesorgt. Der ist auf den höchsten Stand seit 2,5 Jahren geklettert. Woran liegt das denn?
Es liegt vor allen Dingen am schwachen Dollar. Es ist also keine ausgewiesene Euro-Stärke, sondern eher eine Dollarschwäche, die den Euro hochtreibt auf einen Stand von $1,2151. Der Dollar hat durch die expansive Geldpolitik der Notenbank FED seinen Zinsvorteil gegenüber dem Euro weitestgehend abgegeben. Dazu kommen eben die trüben Konjunkturaussichten in der Pandemiezeit. Aber die Börsen in den USA, die klettern weiter nach oben. Auch heute wieder die Technologiebörse Nasdaq und der breiter gefasste S&P 500. Die haben neue Bestmarken erreicht. Auch der Dow Jones ist wieder über die Rekordmarke von 30.000 Zählern geklettert.
Ein starker Euro, das ist für deutsche Unternehmen gar nicht so gut. Exporte sind dann teurer. Schadet das dem DAX?
Ja, der DAX musste auch heute wieder federn lassen. Kurz vor dem Handelsschluss steht das Börsenbarometer bei einem Stand von 13.261 Punkten. Das ist ein Minus von 0,39%. Tagessieger im DAX noch unter den Gewinnern Adidas, MTU, Aero Engines ist dabei und auch die Deutsche Bank mit Gewinnen über 2%.
Ja, und dann blicken wir zum Schluss noch auf Rente und Gold.
Ja, der Goldpreis notiert etwa auf dem Vortagesniveau. Die Feinunze kostet $1,832,59 und die Umlaufrendite notiert kaum verändert bei einem Minus von 0,54%.
Das war der Börsenbericht heute von Sebastian Schreiber. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Anne Seidel. Darin geht es dann um den Film Mank, der ab morgen bei Netflix zu sehen ist. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.